Footballerei.
Zirkus Sideline, der Footballerei-Podcast für deinen Einstieg in die NFL-Welt mit Nina Meyer und Ninja Lagrande.
Das ist Zirkus Sideline. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ninja. Hallo Nina.
Hallo Ninja, guten Tag. Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline.
Wir nehmen euch mit in die Welt der NFL, an die Sideline, heute auch fast wortwörtlich bei dem Titel unserer Folge. Da kommen wir gleich zu. Wir erklären euch die Regeln des American Football, der ja teilweise sehr kuriosen NFL-Welt und freuen uns, denn wir waren ja auch in Frankfurt und da müssen wir heute als allererstes drüber sprechen. Wir waren beide beim ersten Spiel in Frankfurt. Insgesamt gab es ja zwei Spiele in Frankfurt und es ist auch schon relativ sicher, dass es nächstes Jahr wieder nur ein Spiel geben wird, nämlich in München, immer im Wechsel, danach wieder in Frankfurt. Und ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass man hoffe, danach mal nach Berlin zu gehen. Ach, warum muss immer alles in Berlin stattfinden? Ich fand es eigentlich in Frankfurt sehr schön. Ich finde, Frankfurt ist ultra hässlich. Sorry, ich bin aus Hannover, das darf ich sagen. Wir sind da durch die Stadt gegangen und haben gedacht, ja, wer sagt, Hannover ist hässlich, der soll sich mal Frankfurt angucken. Ich denke das auch immer in Kiel und Duisburg und Stuttgart.
Duisburg ist, aber Stuttgart, nein, da möchte ich entschieden widersprechen, aber Duisburg, Donnerlittchen ist Duisburg.
Nee, Stuttgart eigenartig. Geht, also Stuttgart geht auch gar nicht. Egal. Sorry an alle, die uns von da zuhören.
Wir haben euch trotzdem
gern. Fand ich es, genau, ich esse auch gern alles, was es in Frankfurt gibt, so ist nicht. Also bei der Esskultur bin ich sofort dabei. Es war super, es war top organisiert, auch die ganze Logistik um das Spiel und das Stadion herum. Das finde ich immer so ganz spannend, wie das gemacht ist, weil ich eben öfter auch mal bei so großen Konzerten in Stadien bin und dann immer so ganz interessant finde, wie das in diversen Städten erreichbar ist und wie es organisiert ist und wie es um meine leichte Angst in großen Menschengruppen steht. Und da hatte ich tatsächlich in Frankfurt überhaupt keine Sorge. Es war wunderschön. Wir waren ja quasi das ganze Wochenende da. Wir beide, du, weil du ein bisschen gearbeitet hast und dann auch noch ins Stadion gekommen bist und ich, weil ich ja E-Tickets hatte. Und ich muss auch noch mal sagen, ganz große, ganz liebe Grüße an Magdalena, die wir ja dort auch vor Ort getroffen haben, unsere Hörerin. Und es war so schön und so wholesome und auch, mich hat auch mehrere Leute angesprochen, unter anderem bei der Lesung von Das Kingdom, die alle gesagt haben, ja, es ist so toll und wir hören euch so gerne und ihr habt mir so viel erklärt. Oder auch Leute, die gesagt haben, ich weiß eigentlich schon ganz viel, aber ich höre euch trotzdem gerne.
Ja, also, oder auch Grüße. Sehr schön war, meine Mama hört euch jetzt. Die wollte auch mal verstehen,
ja,
was ich so mache.
Okay. Oh. Sehr gut. Ja, also wirklich danke euch. Das war sehr, sehr schön und es hat uns auch nochmal motiviert für den Rest der Saison. Nicht, dass wir vorher nicht motiviert gewesen wären, aber das beflügelt ja dann doch immer noch so. Auf jeden Fall war es für mich ein einmaliges Erlebnis. Mein Mann ist ja erst seit, ich würde sagen, anderthalb Jahren, also seit letzter Saison so richtig am Start, was Football angeht. Und der war komplett begeistert. Der hat auch gleich zu mir gesagt, ja, also nächstes Jahr, ich komme jederzeit wieder mit und so. Was natürlich auch daran lag, dass die Chiefs gewonnen haben. Ich fand es ein recht spannendes Spiel. Du hast mir zwischendurch geschrieben, du findest das Game langweilig. Da war auch gerade so eine langweilige Phase. Aber dann, just in dem Moment, kam das Fumble mit dem Touchdown der Chiefs. Und dann wurde es wieder richtig gut. Ja, also spannendes Spiel. Im zweiten Spiel haben dann die Colts gegen die Patriots gewonnen. Da kommen wir gleich später nochmal so ein bisschen zu, was das möglicherweise für Auswirkungen haben könnte. Spiel insgesamt aber, fand ich habe es dann nicht mehr live gesehen, sondern versucht, im Zug zu gucken. Ich war ja bei dir bei deiner Buchpremiere und bin dann tatsächlich mit dem Zug auch nochmal am Stadion in Frankfurt vorbeigefahren, das schon wieder so beleuchtet war und so, es war so schön. Und dann habe ich es mir im Zug angeguckt und nochmal eine Zusammenfassung angeguckt und war dann irgendwie schon froh, dass ich beim ersten Wochenende da war, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es für viele das zweite auch super war, aber das Spiel an sich war jetzt für meine Einschätzung nicht so spannend wie das erste. Ich fand es richtig toll. Ich fand es richtig toll, auch so viele Football-Fans auf einmal zu sehen und ich kann dazu auch noch sagen, ich habe ja dann gleichzeitig, hat ja hier in Hannover das Fußball-Derby stattgefunden, also immer wenn Braunschweig gegen Hannover spielt, dann verlässt man am besten nicht die Wohnung. Und Die Braunschweig-Fans haben hier in Hannover das Stadion so halb auseinandergenommen. Es war alles wieder ganz schlimm. Die Hannoveraner machen das genauso. Also ich will da gar keine Partei einnehmen bei der Geschichte. Ich bin 96-Fan, aber trotzdem sind die da beide gleich schlimm. Und da habe ich dann so gedacht, das ist das Schöne am Football. Es sind halt alle total gesittet. Ja, wir sind dann auf der Rückfahrt auch in so einen Pulk gegangen. Und der eine hat zu so einem Polizisten gesagt, na, alles ruhig heute. Und die Polizisten auch gar nicht wie beim Fußball, ne? Alle ohne Helm, tralala. Und der Polizist nur so ganz trocken, Footballer sind immer ruhig. Und ich dachte, so, genau so ist es. Und eine Freundin von mir, die in Frankfurt wohnt, die hat halt auch gesagt, sie hatte voll Schiss vor diesem Event, weil sie es halt immer super unangenehm findet, wenn Eintracht Frankfurt ein Heimspiel hat, dann sich irgendwie in der Stadt zu bewegen. Und sie war halt super positiv überrascht. Also sie meinte so, ja, die waren alle so total ruhig und gesittet in Häkchen und höflich und irgendwie hatten einfach Freude, da zu sein und so. Und so den Eindruck hatte ich auch. Wie war es für dich?
Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde zu diesen Football-Tickets gekommen. Herzlichen Dank an die Footballerei. Und es war total schön, weil ich es eben so neutral anschauen konnte und ich konnte mich so entspannt auf die Emotionen von allen anderen konzentrieren. Ich saß hervorragende Plätze, also ich glaube, es gibt in Frankfurt keine doofen Plätze. Wir haben super gut gesehen und wir hatten vor uns Dolphins-Fans. Ich glaube, das ist einfacher, Dolphins. Und hinter uns saßen Amerikaner, Chiefs-Fans, die total schön angezogen waren mit so coolen Latzhosen. Und weiter unten saß eine Frau mit so Paillettenstiefeln.
Und die haben so geil. Es waren so viele aus den USA da.
Total.
Teilweise so krass zurechtgemacht. Richtig cool.
Total schön zurechtgemacht. Und dann saß einer bei uns in der Reihe, den fand ich besonders cool. Der hat dann zum Ende, als er gegangen ist, seine Chiefs-Mütze gegen eine neu gekaufte Dolphins-Mütze getauscht. Wahrscheinlich hatte der auch Schiss vor so Ausschreitungen. Und ich bin ganz alleine, tatsächlich ohne Bekannte, ohne dich, ohne sonst irgendjemanden, dann zurück in die Stadt gefahren. Das hat total gut funktioniert. Da gab es überhaupt also ich habe mich da nicht eine Sekunde unwohl gefühlt. In der Straßenbahn waren dann Amerikaner und wir haben uns über Essen unterhalten und der war so völlig irritiert, wie es gibt kein Taco Bell. Sag ich, nein, gibt's nicht. Aber was esst ihr denn dann? Was esst ihr zum Frühstück? Müsli, Käsebrot, Ei, wie? Was, hä? Nein, wirklich, die waren total irritiert. Das fand ich auch sehr schön.
Essen die bei Taco Bell zum Frühstück?
Das weiß ich nicht, aber es ging ihm nochmal speziell ums Frühstück und er war dann, also Marmeladebrot, da wäre er bald umgekippt.
Ja, Taco Bell kenne ich ja nur durch unsere gemeinsame Freundin Elina, Grüße.
Herzlich Grüße.
Die das auch sehr liebt, das weiß ich. Ich habe noch nie bei Taco Bell gegessen.
Ich auch nicht, habe ich noch nicht geschafft.
Gut.
Aber ich würde sagen, wenn nächstes Jahr nur ein Spiel in München ist und wir ja jetzt schon in Deutschland waren, wir beide in Frankfurt beim gleichen Game, wir können ja so ein Footballerei, Zirkus Sideline, Ausflug in die USA machen. Nach New York kommt man schnell. Gucken wir uns Aaron an, wie er nächstes Jahr nochmal spielt.
Ja. Meinst du? Ja. Ja, will er jetzt, ne?
Er möchte jetzt zügig wieder zurück. Das können wir doch mal. Kommt man vielleicht auch einfacher an Tickets als für München?
Vermutlich. Und teilweise wahrscheinlich auch vom Preis her kein Unterschied, je nachdem wann und wo man seine Tickets kauft. Also insgesamt ein ganz tolles Wochenende. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat mir auch wirklich viel gegeben, da zu sein und das zu sehen. Und gut, ich muss sagen, der Einzige, der mich enttäuscht hat, ist Travis Kelce, jetzt spielerisch. Da ist nicht viel passiert.
Nein, der war nicht im Spiel. Den haben die
der war nicht viel im Spiel. Nee, Pacheco hat da also perfekt performt, anders kann man nicht sagen, aber Travis Kelce ist nicht oft, das war nicht seine Time to shine. Gut, egal, muss ja auch nicht immer sein.
Remo war sehr traurig, Remo saß neben mir, Remo hatte ihn aufgestellt im Fantasy Football. Das ist auch, hast du deine Fantasy Football App offen gehabt? Hattest du Spieler, die auf dem Spielfeld tatsächlich standen?
Nein. So eine bin ich auch nicht. Ich weiß, dass es auch in meiner Liga Leute gibt, die dann beim Spiel auch ich weiß gar nicht warum, die haben das dann offen. Machen die dann an die, kann man da noch was ändern?
Nein, da kannst du nichts machen.
Die beobachten einfach nur.
Die beobachten es einfach und es ist schon nochmal anders speziell, wenn der in deiner App irgendwie performen soll und dann auch da unten auf dem Spielfeld steht.
Ah, ja, okay.
Und dann läuft der nur 4 Yards oder so und du sitzt da so.
Nee, ich glaube, ich habe keinen einzigen Spieler von den Chiefs tatsächlich. Mhm. Aber immerhin, wir sind 12 Leute in der Liga und ich bin gerade in den Playoffs. Also so schlecht bin ich nicht.
Nein, das ist sehr gut. Applaus, Applaus. Nee,
genau. Letztes Game, letzte Woche habe ich verloren. Dann doch zum Schluss. Das ging immer so hin und her gegen Daniel.
Ja, okay, aber da kann man auch mal verlieren.
Also mal gucken. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht irgendwo ganz weit unten rumdümple. Sondern dass ich mich da bis jetzt ganz gut geschlagen habe und einfach irgendwie wild drauf los wave und ich glaube, es ist wirklich das, was du gesagt hast ganz am Anfang, so dass das Glück ist mit denen, die keine Ahnung haben und einfach wild was machen.
Und ändere das bloß nicht für die zweite Saison. Sobald du anfängst,
also manchmal ist es schon so, dass ich,
ist es vorbei.
Nee, das mache ich nicht. Nein, aber manchmal, ich folge ja dann auch Accounts auf Instagram und da gucke ich dann schon so, was gibt's bei den Weeks für Tipps und gibt mir dieser Tipp was oder kann ich damit nichts anfangen? So, und dann manchmal befolge ich das und manchmal nicht. Mhm. Genau, ja. Okay, kommen wir zum heutigen Thema der Folge, denn wir entsprechen damit einem Hörerinnenwunsch. Ihr könnt uns immer auch Nachrichten schicken, wenn ihr bestimmte Sachen wissen wollt. Das können ganz kleine Fragen sein, es gibt auch keine dummen Fragen, ihr könnt uns alles fragen. Wir sind da für die Muttis, die jetzt erst anfangen mit Football zu gucken und auch für die, die uns einfach nur hören, weil wir sie so schön mitnehmen und die aber trotzdem schon alles wissen. Die Range ist groß bei uns und wir haben vor einiger Zeit mal eine Nachricht bekommen, ob wir nicht mal die ganzen Jobs, die es an der Sideline gibt, erklären können. Und ich sag mal so, alle Jobs an der Sideline zu erklären, würde unseren Rahmen sprengen dieser Folge. Deswegen fangen wir heute mal an mit einer allerersten Folge zu diesem Thema. Wir haben uns 4 Jobs rausgesucht. Wir haben mit Absicht jetzt nicht Head Coach und Coordinator und was weiß ich was genommen. Da gibt es dann nochmal eine extra Folge zu dem ganzen Coaching-Staff. Ich kann auch in den Side Notes nochmal eine Folge von dem Team-Podcast der Vikings verlinken, da war ich mal zu Gast und da habe ich erklärt, wie man eigentlich Headcoach wird und was man als Headcoach die ganze Zeit macht. Aber auch hier können wir das gern nochmal irgendwann wiederholen. Also, Sideline-Jobs. Nina, fang doch mal an. Welchen Job hast du dir rausgepickt?
Also, die ersten, die ich euch vorstellen darf, sind die Herren und Damen. Es gibt tatsächlich auch Damen. Das muss man in der NFL ja durchaus besonders betonen. Und zwar sind das die sogenannte Chain Crew oder auch Chain Gang genannt. Die heißen wirklich so und es handelt sich dabei um Schiedsrichterassistenten und nicht um eine Softcore-Metal-Band. Da wir uns über die Sideline-Jobs unterhalten, ist es auch schon klar, wo ihr die Chain Crew findet, nämlich an der Sideline. An der Sideline in einem NFL-Game geht's ja ziemlich wuselig zu, so wie in einem Ameisenhaufen. Und für das ungeübte Auge herrscht da zum Teil Chaos. Die Chain Crew lässt sich allerdings recht einfach in dem Gewusel ausfindig machen. Erstens, sie tragen blaue Cappies und blaue Jacken. Sie tragen 3 große, im Allgäu wird man Stecken, sagen also Pfosten, Masten in Orange und Schwarz mit sich rum. Und sie tragen sowas wie Warnwesten, die in Schwarz und Gelb gestreift sind. Die 3 Schilder sind, oder diese 3 Pfosten, Stecken, sind eine Tafel, auf der das aktuelle Down eingezeigt wird. Wir erinnern uns, 4 Versuche sind 4 Downs, um 10 Yards zu überwinden. Also steht auf der Tafel entweder 1, 2, 3 oder halt 4. Dann gibt es 2 Stangenmasten oder englisch Poles, die mit einer Kette, einer Chain, verbunden sind. Diese Kette ist 10 Yards lang. Die Aufgabe der Chain Gang ist keine unwesentliche, um nicht zu sagen sauwichtig. Man bedenke, auf dem Spielfeld gibt es keine leuchtenden, eingeblendeten Linien, irgendwie sowas, was wir im TV sehen. Das ist echt.
Sorry. Ich sitze mit Christoph im Stadion in Frankfurt und voll schade, dass sie diese Linie hier nicht einblenden.
Ja, da ist so hübsch weiß die Line of Scrimmage. Dann sieht man in Orange irgendwie weiter vorne, wie weit ist es bis zum nächsten First Down. Das haben die Armen alles gar nicht. Da ist einfach nur Rasen mit den Yards, die da quasi angegeben sind, die da drauf gemalt sind. Genau, also mehr Orientierung haben die ja nicht. Und die Chain Gang zeigt also an, wie weit ist es bis zum nächsten First Down, das wievielte Down gerade gespielt wird und wo der Ball zu liegen hat und damit die Line of Scrimmage ist, also die Linie, an der sich die Spieler aufstellen müssen. Die Chain Gang gibt es seit dem Beginn der NFL, also seit ungefähr 100 Jahren. Es ist da immer alles gleich geblieben. An dieser Position, an dieser Aufgabe wurde nichts verändert. Und das ist zum Teil schon wirklich interessant, weil erstens nennt man ja auch American Football das Spiel, bei dem es um Inches, also um Zentimeter geht und mit dem Milliarden US-Dollar verdient werden. Und da wundert man sich doch so ein bisschen, dass sowas Wichtiges wie, wo liegt der Ball, einfach von so einer Metallkette und ein paar Mannequins festgelegt wird. Also die NFL setzt unwahrscheinlich viele neue Technologien, aber bei der Chain Gang ändert sich einfach gar nichts. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, dieses Game of Inches, manchmal ist es nämlich schon so, dass in diesem Gewirr aus Armen, Beinen, Helmen und viel Siegeswille gerne mal die ballbesitzende Mannschaft zu ihrem Vorteil die Ballposition ansagt. Und dann müssen eben diese Schiedsrichterassistenten, diese Chain Gang muss dann bestimmen, nein, 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 hier ist der Ball und hier geht's weiter. Krass ist auch, dass die Chain Gang meistens vom Heimteam gestellt wird und die auf deren Lohnliste stehen. Zum Teil gibt es Stundensätze, zum Teil gibt es einen Pauschalpreis für die Arbeit der Chain Crew. In den meisten NFL-Spielen ist es so, dass die Chain Crew zur Halbzeit die Sideline wechselt. Ist es aber so, dass beide Teams auf einer Seite der Seitenlinie stehen, gibt es seit 2014 eigentlich nicht mehr, dann bleibt die Chain Gang das ganze Spiel über auf der gegenüberliegenden Sideline. Und was ich vorhin gesagt habe, warum die nicht in neuere Technologien investieren, was wären neuere Technologien? Man könnte ja zum Beispiel in diesen Ball einen kleinen Sensor einnähen, der dann wie beim Weitsprung oder so mit, was auch immer, Lichtschranke stimmt wahrscheinlich nicht und jetzt werden alle aufschreien, so, ah, die hat Lichtschranke gesagt, die hat gar keine Ahnung. Das stimmt, das habe ich nicht, aber das macht ja nichts, ihr versteht mich. So. Das war die Chain Crew oder Chain Gang.
Ja, cool. Ich finde es auch tatsächlich, also was ich am allerspannendsten daran finde, ist, was du gesagt hast, dass diese alte Technik in Häkchen immer noch gilt und die ja dann manchmal auch gebeten werden, aufs Feld zu rennen, wenn nicht ganz klar ist, reicht es jetzt für den First Down oder nicht. Und da denke ich mir dann oft so, ja, wenn die jetzt so 3 Zentimeter zur Seite gehen, aus Versehen, also die können ja nicht gerade auf einem Strich laufen.
Ja.
Da, also wie spielentscheidend das dann vielleicht teilweise auch ist. Mit total. So einer Kette, da ist ja nichts, also und woanders, jetzt sagen wir mal Leichtathletik, Weitsprung und so, da hat man ja schon ganz andere Möglichkeiten, die da irgendwie nicht genutzt werden. Na gut, trotzdem umso schöner, ein bisschen Retro muss immer dabei sein. Ich habe mich in dieser Folge unter anderem für die Wasserträger entschieden, die sogenannten Water Boys, auch da gibt es vermutlich Frauen, lege ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer, aber dieser Job heißt eben Waterboy und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Spiel guckt und es gibt eine kurze Pause, kurze Unterbrechung, dann kommen immer diese Leute aufs Feld gerannt, diesen Wasserspritzflaschen und spritzen den Spielern das Wasser ins Gesicht. Also die müssen nichts selber machen, außer zu spielen. Trinken, das macht nur der Pöbel selber, sondern denen wird quasi das Wasser in den Mund gespritzt. Und Christoph macht sich da immer ein bisschen darüber lustig, wenn die dann vom Feld kommen oder wenn gerade kurz Unterbrechung ist, dann sagt er immer, spritz mir in den Mund, wie so ein Hund. Also auch so, dass die dann direkt kommen und einfach nur so Wasser verspritzen. Aber ich sage das so, einfach nur Wasser verspritzen, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also das ist ein Fulltime-Job und es geht eben nicht nur darum, ein bisschen Wasser herumzuspritzen. Das durchschnittliche Einkommen eines Waterboys oder Watergirls, wie auch immer, in der NFL soll bei rund $53.000 liegen im Jahr. Und das ist ein gut bezahlter Fulltime-Job, das kann man nicht anders sagen. Natürlich nicht jetzt gut bezahlt im Vergleich zu den Spielern, die da auf dem Feld stehen oder im Vergleich zum Head Coach. Aber trotzdem ist das einfach ein okayes, gutes Jahresgehalt für jemanden, der da Vollzeit angestellt ist. Man muss aber auch sagen, diese Leute befüllen nicht einfach nur Getränke und spritzen die den Spielern in den Mund. In den meisten Fällen sind das Jungs oder Mädels, die Sportmedizin studiert haben, die schon auf dem College mit den Teams zusammengearbeitet haben und die dann eben einfach nach ihrem Abschluss von einem NFL-Team angestellt werden. Die sind auch beim Training dabei, die arbeiten mit verletzten Spielern im Kraftraum, also alles, was Sportmediziner eben so machen, oder tapen und assistieren dann auch beim Spiel, also um weiteren Verletzungen vorzubeugen oder wenn irgendwas eben los ist. Genau, also die sind eben nicht nur dafür zuständig, auch beim Spiel nicht nur dafür zuständig, Wasser gegen den Durst in den Mund zu spritzen, sondern kümmern sich auch sonst um die Spieler und während des Trainings und auch nach dem Spiel eben um Verletzungen, Vorbeugung und Regeneration beispielsweise.
Nicht unwesentlich, so. Der Job quasi. Nee, und genauso wesentlich ist der nächste Job, der sich ganz ähnlich in der Übersetzung anhört wie der deinige, weil Jungs, eben, was ist die Übersetzung davon, Ninja?
Ballboy.
Exakt, aber ich musste wirklich Marek.
Ballboy.
Ballboy. Ich musste wirklich Marek anschreiben, sage ich, Marek, hilf mir sofort. Ich bin einfach nicht selber auf die Übersetzung gekommen, total peinlich, aber es ist so einfach. Ja, sie heißen Ballboys. Man erkennt sie an der Sideline und auch hinten in der Endzone an ihren Warnwesten ähnlichen Überwürfen in dunklem Blau mit einem rötlichen X drauf. Bei Spielen in wärmeren Regionen haben sie, Känguru-ähnlich, einen Ball in einer Tasche vor ihrem Bauch stecken und dann meist noch einen unterm Arm. Ist der Austragungsort kälter, haben sie eine Tasche, die wie so ein großer Pilotenkoffer aussieht, umhängen und in dem verstauen sie den Ball dann, um ihn vor dem kalten Element zu schützen. Was es alles braucht, damit so ein Ball überhaupt spielbar, nutzbar wird, das, meine Lieben, würde diese komplette Folge sprengen. Ich empfehle euch unsere Shownotes, wir haben euch da zwei Videos reingepackt und ich sage nur so viel, Bälle bekommen eine Schlammmaske, eine Schlammbehandlung, damit man sie nutzen kann. Und ähnlich wie bei den Waterboys ist es auch bei den Ballboys so, dass sie nicht ganz so schlecht verdienen, so im Schnitt auch $50.000, wobei der Durchschnitt eben das geringste Einkommen wird so mit $14.000 bezeichnet und das höchste aber schon dann mit $86.000. Da kommt es natürlich immer drauf an, wie lange machst du das, wie ja viel Erfahrung hast, in welchem Franchise bist du zu Hause, wer bezahlt dich und ob dieser Job des Balljungen vielleicht auch sowas ist wie die Position des Tellerwäschers in der Laufbahn eines Millionärs. Man kann es so generell natürlich nicht sagen, aber der Godfather of NFL Nerd Head Coaches, Mike McDaniel, war früher mal Balljunge bei den Denver Broncos. Und der Junge hat es ja jetzt zu was gebracht. Es gab natürlich auch mal schon mal ein großes Drama um Bälle, das sogenannte Inflategate. Wer war beteiligt? Natürlich die Patriots, Bill Belichick und Tom Brady. Damals wurde nachgewiesen, dass die Bälle der Patriots nicht 100% exakt aufgepumpt waren, so wie es die NFL-Regularien verlangen. Da wurden Strafen verteilt und Tom Brady kam nach der Strafe stärker zurück, als er davor gespielt hat, mit nicht sauber aufgepumpten Bällen.
Da möchtest du aber auch nicht der Balljunge sein, dann an dem Tag, wo klar wird, dass der
Nein, nein.
Bälle, die waren, die nicht richtig aufgepumpt waren.
Die NFL hatte natürlich als erstes, also nachdem Bill Belichick nichts dafür konnte, Tom Brady nichts dafür konnte, wurde natürlich erstmal der Ballboy, was ist das Wort in Investigation auf Deutsch? Vernommen. Vernehmung, genau.
So, man ging davon aus, dass es Absicht war, ja?
Ja, ja, also man konnte quasi Absicht nachweisen, weil der Ball eben, weil der Ball durch diese nicht exakte, was auch immer die Messzahl für Druck ist, es ist Bar, ich vermute, es ist Bar,
ja.
Der hatte nicht die exakte Barzahl und dadurch konnte der so ein bisschen besser gefasst werden und das wurde nachgewiesen und Brady bekam dafür Spielsperren, ja.
Oh. Crazy. Die vierte Position, die wir euch heute erklären wollen, ist die des Get Back Coaches. Vielleicht habt ihr von dem auch schon mal gehört, weil es ist wirklich ein ganz kurioser Job an der Sideline. Es gibt dazu einen schönen kurzen Film von der NFL, von NFL Films auf Facebook, warum auch immer. Den verlinken wir euch in den Shownotes, denn den Get-Back-Coach hat man eigentlich erst in den letzten Jahren so ein bisschen größer kennengelernt durch Sean McVay. Die gibt es aber schon seit den 90ern, weil es offensichtlich vielen erwachsenen Männern nicht leicht fällt, nicht auf dem Spielfeld zu stehen, wenn sie gerade nicht dran sind. Und das ist im Grunde der Job des Get-Back-Coaches, darauf zu achten, dass niemand auf dem Spielfeld rumsteht, weil das gibt dann nämlich Strafen, wenn sie natürlich über diese Linien gehen. Und er hat, das habe ich gerade schon gesagt, also Sean McVay hat da so ein bisschen für Bekanntheit gesorgt für diesen Job, weil Sean McVay ein, ich möchte sagen, sehr enthusiastischer und emotionaler Head Coach ist. Und sein Get Back Coach war Ted Rath. Ted Rath ist heute bei den Eagles, war aber bis 2019 dafür zuständig, McVay während der Spiele als Head Coach bei den Rams davon abzuhalten, aufs Spielfeld zu gehen. Also in diesem Film ist das halt auch so schön zusammengeschnitten. Ihr müsst euch das angucken, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist dann auch immer so musikalisch und ich glaube, Ted Rath sagt das auch in dem Film, es ist ein bisschen wie Tango tanzen und dann unterlegen die das mit so Tango-Musik. Nein. Und man sieht halt die Head Coaches, unterschiedliche, nicht nur Sean McVay, durch die Gegend laufen, so ganz aufgeregt, weil sie sich über irgendwas aufregen oder so Richtung Spielfeld. Und die Get-Back-Coaches laufen so hinterher und umfassen sie immer so fast von hinten. Und dann sehen sie, da von rechts kommt der Schiedsrichter angelaufen. Und dann fasst er ihn so kurz an, so zieht ihn so 3 Zentimeter zurück. Der Schiri kann gerade weiter durchlaufen, weil die dürfen die auch nicht bei ihrer Arbeit behindern. Ne? Wenn der Schiedsrichter da schnell hin und her laufen muss, wenn der dann den Headcoach umrennt, dann ist der Headcoach schuld und nicht der Schiedsrichter. Und dann passen die halt die ganze Zeit auf, dass sie nicht über diese Linie laufen und dass sie eben nicht dem ganzen Schiedsrichterpersonal da irgendwie im Weg sind. Auch bei denen ist es natürlich so, dass das nicht deren einziger Job ist, an Spieltagen da auf dem Feld zu stehen und irgendwelche Leute davon abzuhalten, über die Linie zu gehen. Die gehören in der Regel zum Coaching-Staff oder zum sportlich-medizinischen Personal. Und ich habe hier in meiner Vorbereitung habe ich nämlich das Zitat von Ted Rath aufgeschrieben. Der sagt in diesem Film, "There is an art to it, it is kind of like a dance." Und wirklich, so ist es auch. Es gibt dann auch kann man sich da auch angucken. Es geht dann auch oft darum, nicht nur den Head Coach abzuhalten, sondern eben auch die Spieler. Beispielsweise, wenn es ein ganz spannendes Spiel ist, ein wichtiges Spiel, Super Bowl, whatever, und die sind alle ganz aufgeregt und wollen schon loslaufen, dann steht ein professioneller Get-Back-Coach da so. Meistens haben die auch sehr lange Arme. So wie dieser Typ bei The Taste, Nina, der hat auch ganz lange Arme, der immer diese langen, sehr langen Tabletts.
Dominik.
Dominik ist ein bisschen in der Regel, ich will nicht über Körper reden, aber ein bisschen dünner als die Get-Back-Coaches. Und die stehen dann da wirklich wie so Schränke, stehen da mit ihren langen Armen und sagen so, come down, come down, come down, now you go. Und dann nehmen sie ihre Arme weg. dann dürfen alle aufs Feld rennen. Genau, also finde ich, ist ein fantastischer Job, aber auch wirklich, wirklich anstrengend. Ich stelle mir das wirklich anstrengend vor, wenn man dann einen Trainer hat, der im Zweifel dann auch pissig vielleicht irgendwie ist und du bist dafür zuständig, den so runter zu regulieren oder aus dem Weg zu ziehen. Und die zerren die einfach, die reagieren da auch gar nicht drauf. Die sagen auch nicht Danke oder irgendwas. Die zerren die einfach die ganze Zeit immer nur weg oder aus dem Weg und dann rennt er wieder los. Der Get-Back-Coach, vermutlich nicht der dankbarste, aber einer der, ich würde sagen, konzentrationsreichsten Jobs an der Sideline. Das waren unsere vier Jobs an der Sideline. Heute gerne in einer der nächsten Folgen nochmal mehr. Ich glaube, es könnte auch ganz spannend sein, wirklich demnächst mal über Head Coach und so zu sprechen. Aber schreibt uns gerne auch eine Nachricht, wenn ihr auch andere Sachen noch im Kopf habt, die wir euch mal erklären müssen. So, jetzt kommen wir zum Gossip und ich steige mal ein beim Gossip. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, die Colts haben in Deutschland gegen die Patriots gewonnen und so langsam wird es interessant für Bill Belichick. Also wir haben ja schon öfter hier über ihn gesprochen. Du bist ja, glaube ich, auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob man es als Fan bezeichnen kann, aber du hast eine kleine Faszination für Belichick.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Der erfolgreichste Head Coach aller Zeiten in der NFL. Hat immer schlechte Laune im Grunde. Also ja, fast. Also er steht da immer so. Grumpy Cat steht da immer so ganz. Auch nach dem Spiel der in Deutschland Pressekonferenz nicht unbedingt lustig gewesen für ihn, hat dann so ganz kurze Antworten gegeben, hat irgendwie in 3 Minuten 11 Fragen beantwortet, also so auch so immer so ganz kurz angebunden und nichts ausgeführt und so. Ich glaube, der hatte echt schlechte Laune. Warum hatte der schlechte Laune? Weil die Patriots echt keine gute Saison spielen, also wirklich gar keine gute Saison. Und auch Bill Belichick, auch wenn er der erfolgreichste Headcoach der Geschichte ist, und seit, das muss man auch mal betonen, 23 Jahren, also seit 2000 ist er bei den Patriots Head Coach. Auch der muss irgendwann um seine Position bangen, wenn es überhaupt nicht läuft. Vor allen Dingen, wenn man sonst ein Team ist, was mit einem recht erfolgreichen Head Coach verwöhnt ist. Und so ganz gut läuft es gerade nicht. Sie haben jetzt diese Woche, glaube ich, spielen sie nicht. Es ist ja Bye Week. Nächste Woche dann spielen sie gegen die Giants, wenn ich richtig informiert bin. Ja, also gucken wir mal. Ich meine, vom Level her hätten die auch gegen die Colts gewinnen müssen. Auch das hat nicht geklappt. Also man kann den Patriots-Fans hier in Deutschland echt nur die Daumen drücken, dass es bald mal wieder so ein bisschen bergauf geht. Und auch Bill Belichick. Vielleicht ist er wirklich einer der Ersten, die irgendwann ihren Stuhl räumen müssen jetzt.
Also Bill Belichick.
Weil den ersten haben wir ja schon abgehakt, aber
ja, aber
es wäre einfach krass. Traust du den Patriots das zu, dass sie den rausschmeißen?
Nicht jetzt.
Wirklich also, nicht?
Nein, es ist sehr.
Aber
sehr,
wenn die nicht in die Playoffs kommen,
nein,
was ja im Moment relativ wahrscheinlich ist, dann wird sofort weg. Der ist sofort weg.
Ja, das ist dieser es ist im American Football tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass Head Coaches der laufenden Saison entlassen werden. Wir sind nicht beim Fußball, da ist es ja normal. Herzliche Grüße an Union Berlin ganz aktuell. Weiß ich deswegen, weil mein Papa das mir heute Mittag erzählt hat. Sagt er, kennst du Union Berlin?
Nein, sagst du was nicht. Wir sind absolute Sportexpertinnen, wir kennen uns in jeder Sportart.
Also das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, weil nicht, dass mal jemand denkt, nein. Also ich finde es aber nett, dass mein Papa mich das gefragt hat, weißt du, dass das mir auch erzählt hat, weil der hätte ja auch einfach denken können, die hat nur Ahnung von Football. Anyways, also im American Football wird es nicht gemacht. Coaches werden üblicherweise nicht während der Saison entlassen. Herzliche Grüße nach Vegas. Und ich glaube, aus Respekt wird das Mr. Kraft nicht tun. Er wird dann, der Tag hat auch einen Namen, ich recherchiere es bis zur nächsten Folge. Letzter Tag Regular Season, erster Tag Off-Season, also nicht Off-Season, sondern dann halt Playoffs, da schallert es dann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann soweit ist. Oder auch aus Respekt zieht man so ein bisschen nach hinten raus. Weil,
ich glaube, Mr. Kraft, also ich kann.
Also während der Saison wette ich. Nein, ich
während der Saison auch nicht mehr, glaube ich auch nicht, weil ein neuer Headcoach, also woher soll der jetzt kommen? Und der kann jetzt die Situation, wie sie jetzt ist, der kann die Patriots auch nicht mehr aus dem Dreck ziehen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Für diese Saison ist das fast gelaufen. So. Und dann kann man tatsächlich warten, bis klar ist, okay, wir spielen nicht in den Playoffs. Ich glaube, dann ist er aber relativ schnell weg. Ich glaube aber auch, dass ein Bill Belichick, wenn er das noch will, ich weiß gar nicht, wie alt er ist.
71.
Ja, okay, gut, da ist man auch schon recht alt, aber kann man auch immer noch Präsident der USA werden, so ist nicht.
Kinderzeugen, geht alles noch.
wenn der das noch will, kriegt der super schnell woanders einen Job. Super wenn schnell. Er das noch also will, er kann mit sich den wahrscheinlich. Kindern, ja. Oh, nee, das nicht mit den Kindern, auch. Mit dem Job, mit dem Headcoach. Weil der, ich glaube, der kann sich dann vor Angeboten nicht retten, auch wenn er jetzt gerade eine schlechte Saison bei den Patriots hat. Ich glaube, da ist schon, sind schon viele erpicht drauf, dass sie den nochmal kriegen, oder?
Ich weiß
oder ist es
nicht.
Jetzt so, ich meine, es ist im Moment auch so die letzten Jahre so ein Trend, dass man recht junge Headcoaches hat. Und mit recht jung meine ich auch wirklich jünger als wir auch teilweise.
Sag sowas nicht.
Ja, der Headcoach von den Bengals ist 40, also ist so alt wie ich, sieht aus wie 12. Alle sehen irgendwie bei den Bengals aus wie 12. der ist 40. Also es sind also, wirklich, es ist gerade so ein Trend, um da so frischen Wind reinzukriegen und die trainieren auch teilweise zumindest auf eine andere Art und Weise. Wir sehen das auch bei Mike McDaniel, der einfach, wo man so denkt, okay, aus Versehen ist der Headcoach geworden und spielt eigentlich nur ein Computerspiel da auf dem Feld. Trotzdem ist er super gut, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Bill Belichick Angebote bekommt, wenn er die denn haben will.
Dadurch, dass es einfach so viele alte Männer gibt, die Spielbesitzer sind und es auch viele alte, wirklich sehr, sehr alte Damen gibt, die Franchise-Owner sind, kann es schon sein, dass man dann denkt, guck, dem Jungen gebe ich noch eine Chance. Aber
dem Jungen, der ist ja noch 20 Jahre jünger als ich.
Naja, wenn man sich so diese, aber so 10 Jahre jünger ist Bill dann schon noch als so viele Owner. Aber es kommt jetzt auch drauf an, war Bill Belichick das Mastermind und Tom Brady hat einfach ausgeführt oder war das eben so eine Symbiose und jetzt hat er keinen Symbionten mehr, weil Mac Jones es funktioniert ja offensichtlich irgendwie nicht so ganz gut und es funktioniert ja vieles nicht gut. Und dann ist schon die Frage, möchte man eben, und wie viele Jahre braucht man, um ein Franchise aufzubauen? Wie viele Jahre braucht man, bis ein Spielsystem greift?
Diese Konzentration auf die jungen Headcoaches, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt so sagen wir mal von der Art, wie man sie so mitbekommt von Belichick, dass er jetzt irgendwo hinkommt und sofort mit allen total vibet.
Der hat ein ganz strenges Regiment.
Pass auf, die Patriots kommen dieses Jahr nicht in die Playoffs. Es wird dann gesagt, sorry, aber wir brauchen mal jemand Neues. Tschüssi. Und dann schreibt Bill Belichick, natürlich nicht er selber, das schreibt irgendwer für ihn, schreibt seine Memoiren als erfolgreichster Headcoach der NFL. Es wird ein Bestseller, er kann noch in ein, zwei Talkshows, wenn er darauf Bock hat, und dann macht er Retirement.
Ich bin total gespannt drauf, wie wohl der Autor, die Autorin der Biografie aus diesen sehr einsilbigen Antworten irgendwie das Leben schön zusammenschreibt.
Der Vertrag liegt schon auf meinem Tisch.
Ach so, entschuldige. Verzeihung. Nein. Aber durftest du das schon sagen?
Nee. Ups. So, wir kommen zu unserem Dauerlieblingsthema bei Gossip. Ich habe es gar nicht eingeplant, aber du hast gesagt, wir müssen noch mal drüber sprechen.
Nachdem sie gesagt hat, the guy on the Chiefs, möchtest du jetzt nicht mehr über sie sprechen? Was?
Ich kenne den Song nicht mal. Also
ich auch nicht.
Weiß
aber
gar
ich
nicht, wie der ursprünglich lautet.
Auch nicht. Aber es macht ja nichts, nachdem
aber
alle Welt
geschrieben
hat. Weißt
du, was ich richtig cute fand?
Ja.
Diese Szene, wie sie da von der Bühne kommt und er wartet. Und er wartet auch so mit so Händen und hinterm Rücken. Ja. So ganz easy peasy. Er steht da auch nicht wie so ein Macker oder so, sondern er steht da einfach nur so. Und sie kommt und springt ihn an und sie küssen sich und gehen dann da hinters Zelt. Ja, also spätestens jetzt würde ich wirklich mal sagen, das ist nicht, also kein PR-Stunt.
Das ist kein PR-Stunt. Das geht nicht.
Hätte er da auch stehen können und sie wäre gekommen, sie hätten sich ein Küsschen auf die Wange gegeben, da wären trotzdem alle Leute ausgerastet. Ja. Aber so, das war ja wohl super cute.
Total. Also ich weiß nicht, wie der Originaltext lautet, aber es war so, ich habe mir viele, viele Reaktionsvideos angeguckt und sie singt dann eben, Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me. Und man hört sie auch, wie sie selber lacht zwischen the guys on the Chiefs, the guy on the Chiefs und so lacht und dann den Rest singt und ihre Tänzer und Tänzerinnen sie angucken und so den Mund aufreißen und so, ja, das fand ich sehr, sehr.
Es war nicht
niedlich.
Geplant, also von ihr wahrscheinlich alleine, aber es wusste tatsächlich keiner. Das ganze Stadion rastet total aus und auch schön dieses Reaction-Video. Ich weiß nicht, wer es ist, der da neben Travis steht. Als
der Papa von ihr. Och Mann, Nina.
Ach so, okay. Der, woher soll ich das wissen? Was ist der haut was? Ihr dann so auf die Schulter, ihm auf die Schulter. Und Travis steht dann so und verbirgt sein Gesicht hinter seinen Händen. Ja, wusstest du das, dass das der Vater von Taylor Swift ist? Oder weil du es gelesen hast?
Ja, weil ich es nachgelesen habe. Nein, die Swiftie-Phase, also diese Swiftie-Sache ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich steige jetzt als 42-jährige Frau da drauf ein, weil ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber ich bin ja selber Betriebswirtschaftlerin. Ich war wirklich, es ist mir selber ein Rätsel. Aber so diese Geschäftsfrau verneigt sich tief vor der Geschäftsfrau Taylor Swift. Ich habe Popohren, es wird sich auch nicht mehr ändern in meinem Leben. Taylor Swift rauschte daran vorbei, das habe ich nicht so mitbekommen. Aber die Geschäftsfrau in mir feiert sie ganz, ganz dolle. Und diese Liebesgeschichte jetzt, die ist einfach süß und das ist nett. Und er ist kein Arsch und er benimmt sich, weißt du, so wie so ein kleiner Prinz, hofiert sie und ist auch so stolz auf sie und freut sich auch so, dass er ihr Freund sein darf. Come on, that's the energy I want 2023.
Ja. Ich würde trotzdem... Also selbst auch, ich bin selber sehr into dieser Geschichte, aber ich würde mich freuen, wenn es jetzt so eine Normalität bekäme, dass sie da ins Stadion kommt oder er auf Natur ist.
Bestimmt,
mit auf Tour.
Das kommt.
Und es ist einfach, dass es nicht ständig dieses, so ich gucke zum Beispiel gerade die Beckham-Doku auf Netflix. Und wenn man sich dann da anguckt, wie die teilweise dann verfolgt wurden, so als Paar und so und was die alles durchgemacht haben, da denkt man sich so, ja, das wünsche ich einfach niemandem. Und heute... Also ich glaube, sie haben das ganz gut im Griff, anders als man das damals nicht im Griff hatte. Aber ich finde es jetzt, okay, sie sind jetzt ein Paar, wir wissen es alle. Es ist schön, wenn sie mal gezeigt wird, wenn sie da im Stadion sind. Aber jetzt auch nicht übertreiben, bitte. Also so, das wäre so mein Wunsch. Was mir noch aufgefallen ist, kleine Side-Note. Es gab ja oder gibt ja immer regelmäßig relativ viel Hate gegenüber Brittany Mahomes, der Ehefrau von Patrick Mahomes. Warum auch immer, ich mag sie, ich folge ihr auf Instagram, ich finde die irgendwie, die hat irgendwie was. Und ganz interessant ist, dass sie ja jetzt auch Best Friend mit Taylor Swift ist. Also sie war da bei so einem ikonischen Abendessen mit allerlei bekannten Frauen dabei. Ja, und hat Händchen gehalten, auch mit Taylor. Also sie ist da jetzt richtig drin. Und das Interessante dabei zu beobachten ist, dass wenn wir uns Brittany angucken und wenn wir uns diese Quarterback-Doku angucken, wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die Outfits dieses Paares sind manchmal ein bisschen drüber. Die sind manchmal ein bisschen drüber, die sehen für meine Begriffe manchmal auch ein bisschen zu billow aus, obwohl sie es gar nicht sind. Es ist immer sehr viel, alles glänzt, es ist immer von allem sehr viel, es ist alles sehr gemacht, du weißt, was ich meine, ja?
Viel mit viel
das
und
kann man machen.
Gewollt.
Genau.
Also zugewollt.
Ich meine das gar nicht wertend, aber es ist auch dolle und viel. Und jetzt gerade, seitdem sie sehr viel Zeit mit Taylor offensichtlich verbringt, wird sie natürlicher. Sie macht gerade Werbung mit ihrer Familie für Skims, für die Marke von Kim Kardashian und so Schlafanzüge für Weihnachten und sowas. Und sie hat einen ganz natural Look bei dieser
Was?
Anzeigenkampagne. Und auch auf, ja, achte mal drauf. Auch auf Instagram, die Lippen sind nicht mehr so mega glänzend. Es ist alles so, es bekommt so einen natürlicheren Touch. Und die Leute kommentieren auch, dass ihr das so gut steht und so. Ich finde es ganz interessant, wer da welchen Einfluss hat Und dass es eben nicht so ist, dass die vermeintliche, ich würde jetzt mal so sagen, Highschool-Queen Brittany irgendwie jetzt Einfluss auf eine Taylor hat, sondern dass Taylor eher Einfluss auf sie hat. Und Brittany versucht, sich diesem ganzen Kreis offensichtlich, zumindest optisch, so ein bisschen anzupassen. Guckt euch das mal an.
Es ist super spannend. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon, was ich, wie weit das meine Haltung zu Brittany verändert oder noch bestärkt. Aber es ist total spannend. Ich weiß auch noch nicht, ob ich deinem Wunsch folge mit nicht so viel zeigen und so. Für mich ist es ja tatsächlich so, mein Gossip-Herz dreht da natürlich völlig am Rad, hat so permanent Bluthochdruck quasi. Und ja,
dein Gossip-Herz wird nächstes Jahr, wenn die Tour beendet ist, Nina, dann wird Taylor schwanger.
Jetzt bitte, genau, ich bitte, sage es das dir. Können wir jetzt bitte deinen Bold Take on der Sache, on the case, von your Bold Sache. Take, please.
Wir kriegen bald Nachrichten, dass wir so viel Englisch reden hier in diesem Podcast. Ja, mein Tipp ist, dass wenn die ganze Tour, Eras Tour, auch in Deutschland und so, wenn das alles rum ist und die sind dann immer noch ein Paar, sollte sie Kinder haben wollen. Ich weiß es ja nicht, ich habe sie auch nicht gefragt. Ich würde sowas auch nicht fragen, weil ich das unhöflich und übergriffig finde. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann Hochzeit oder Kinder kommen. Dass das jetzt, das ist jetzt so richtig settle und so weiter.
Jetzt habe ich dich nicht gehört, ja. Aber gut.
Ach ja, ich habe erklärt, hörst du mich jetzt wieder?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Ja, okay. Ich habe nur erklärt, nach der Tour in Deutschland kommt möglicherweise eine Hochzeit und ein Kind. Und ja, das ist jetzt das Paar, was sich gefunden hat.
Ich, da verschlägt es mir wieder die Sprache. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Aber es ist egal wie, es ist ganz großartig. Ich freue mich auch, und da freue ich mich für die ganze Sache an und für sich, wie viele Väter online schreiben, danke Taylor, jetzt schaut mein Kind wenigstens mit mir Football. Über das freue ich mich und da sage ich danke Taylor, danke Travis, danke Ninja für diese illustre Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Abonniert uns, erzählt anderen von uns, lasst uns Likes und Bewertungen da. Passt gut auf euch auf. Viel Zeit und Baba.
Tschüssi.